Unser Thema war, ist die Bibel Gottes Wort? Und das ist natürlich ein heißes Thema, weil ja unterm Strich jeder sagt, Gott ist Gottes Wort. Das ist ja ganz klar, dass das Gottes Wort ist. Jetzt mache ich erst eine kurze Wiederholung, dass wir wieder einkommen ins Thema. Es ist ja dann schon komisch, warum das so viele christliche Gruppierungen gibt und warum dass die dann so unterschiedlich sind und warum dass sich so manche sogar gegeneinander bekämpfen. Wenn sich alle auf die Bibel als Gottes Wort stellen, dann müsste das eigentlich alles ziemlich gleich sein, oder? Aber leider ist es nicht so. Und das ist schon ein bisschen seltsam. Und darum müssen wir uns mit dem Thema, ob die Bibel wirklich Gottes Wort ist oder wie man das beurteilen soll, ein wenig beschäftigen. Ich meine, die Bibel ist auch oft schon sehr missbraucht worden, verdreht, verboten und für vielen Leuten vorenthalten worden, sie ist bekämpft worden. Sie wurde aber nicht vernichtet. Es war ja schlimm, als dieser Luther oder auch andere diese Bibel plötzlich in die normale Sprache der Menschen übersetzt haben. Und jetzt könnte es sozusagen jeder lesen und nicht bloß die Theologen. Aber die Bibel ist wichtig, dass die Leute das lesen können, weil da steht ja schließlich was drin von Gott. Es steht ja drin, was Jesus im Groben so gelehrt hat und was die Apostel gemacht haben und was der Paulus geschrieben hat. Man kann auf jeden Fall viel aus der Bibel lernen. Aber die Bibel alleine als Buch mit Buchstaben, das alleine ist es nicht. Ich habe es verglichen mit einer Bedienungsanleitung von irgendeinem Gerät oder zum Beispiel von einem Auto. Denn wenn du die Bedienungsanleitung studierst, von A bis Z, das heißt noch lang nicht, dass du dann Auto fahren kannst, wenn es kein Auto da ist. Es nützt dir auch nichts, wenn du auf der Bedienungsanleitung drauf sitzt und brrr machst. Das fährt nicht. So ist mit der Bibel, wenn du sie von A bis Z auswendig kennst, aber Gott nicht da ist. Dann ist es auch bloß ein Buch mit Buchstaben. Das heißt aber jetzt nicht, dass die Bibel unbrauchbar ist, dass wir es nicht brauchen und dass wir es auch nicht lesen brauchen. Das muss wirklich gelesen werden, es muss sogar studiert werden, aber man muss es immer mit Gott selber in Verbindung bringen. Dann kommt man in die Richtung, wo wir hin sollen. Wenn du ein Auto hast und liest die Bedienungsanleitung nicht oder irgendein anderes Gerät und bedienst es falsch, dann machst du es kaputt. Genauso kannst du deine Beziehung mit Gott kaputt machen, wenn du nicht die Bibel studierst, weil du irgendein religiösen Zeug auf den Leim gehst und das plötzlich machst, ohne zu merken, dass das mit Gott gar nichts mehr zu tun hat. Also das muss sich die Waage halten. Es ist gut, eine Bibel zu haben, eine Bibel zu studieren, um dadurch Gott kennenzulernen, um dadurch Jesus Christus kennenzulernen, um dadurch mitzukriegen, was wirklich Jesus als Erlöser am Kreuz für dich und für mich getan hat. Dafür ist die Bibel sehr nützlich und wichtig. Die Bibel wird von manchen Leuten als das Schwert des Geistes oder als ein Schwert, so muss ich sagen, als ein Schwert bezeichnet. Ja, ist die Bibel nun ein Schwert? Aber mit einem Schwert kannst du irgendwie was durchtrennen, du kannst damit kämpfen, du kannst damit was abschlagen, das kannst du mit der Bibel eigentlich nicht so gut. Also ist nicht die Bibel ein Schwert? Ja, es gab früher mal Zeit, da sind dann manche Gutgläubige, die Bibel in der Hand, das ist das Schwert sozusagen. Das stimmt nicht so. Die Bibel selber sagt im Epheser 6,17, das Schwert des Geistes ist Gottes Wort. Das heißt, das, was Gott direkt hineinspricht in die Situation, ist wirksam wie ein Schwert, es dringt hindurch, es schneidet hinein, es durchtrennt was, es bewirkt etwas. Und so muss man das sehen. Das Wort Gottes, das direkt von Gott gesprochen ist, in der Situation, das ist das Schwert des Geistes, Gottes Wort. Und das bewirkt etwas. So wie zum Beispiel Gottes Wort direkt in der Situation Heilung bewirkt. Wenn Gott zu einem Kranken spricht, sei geheilt, dann ist er geheilt. Dann kommt diese Heilung hundertprozentig, weil Gottes Wort nicht leer zurückkehrt. Das bedeutet, es stimmt hier, was in Sprüchen 4,22 steht, Gottes Wort ist Medizin, heilsam dem ganzen Leib. Das stimmt, Gottes Wort ist Medizin. Aber hier steht nicht, die Bibel ist Medizin, heilsam dem ganzen Leib. Weil die Bibel in dem Sinn ist eben einfach nur ein Buch. Ja, und von einem Buch wirst du nicht gesund. Und ein Buch kannst du auch nicht essen als Medizin. Aber in diesem Buch sind Gottes Wörter drin. Da sind Verheißungen drin. Und wenn du durch den Geist geführt ein passendes, richtiges Wort aus der Bibel findest, das dann zu diesem sogenannten Rema wird, zu dem direkt gesprochenen Wort Gottes, dann wird dieses biblische Wort für dich wirksam, in dem Fall heilsam, bringt Heilung deinem Leib. Und so musst du das sehen. Nicht, dass du machst wie so manchejenigen, die haben dann die Bibel auf den Kopf gelegt, weil sie Kopfweh hatten, und haben gemeint, wenn die Bibel da drauf liegt, dann werde ich von den Kopfschmerzen geheilt. So funktioniert es in der Regel nicht, aber ich schließe es nicht aus, dass der Geist manchmal irgendjemanden so komisch führt, dass er das tun soll und dann bewirkt es die Heilung. Dann war es aber wieder das direkte Reden Gottes und der Glaubende hat es befolgt. Jesus hat auch einmal mit Dreck und Spucke einen Brei angerührt und hat diesen Brei auf die Augen gestrichen. Ist auch fast ein bisschen eine komische Sache, aber der Blinde ist sehend geworden, weil es das direkte Reden Gottes, die Anweisung Gottes war für Jesus, so soll er es jetzt machen. Aber so hat er es nicht dauernd gemacht, bei anderen hat er es eben wieder anders gemacht, je nachdem, wie er einfach durch das direkte Reden Gottes, durch den Heiligen Geist geführt worden ist. Und das macht den Unterschied. Geht es nach Buchstaben, dann müsste es bei jedem gleich ablaufen. Aber Gott ist Geist und Gott ist individuell und Gott ist sowas von vielfältig und ihm fällt immer wieder was anderes und was Neues ein, wie er mit Menschen umgeht. Und er macht es absichtlich so, damit es nicht so funktioniert. Der Mensch hat es jetzt gelernt, wie es geht, jetzt brauchen wir Gott nicht mehr, jetzt machen wir es einfach. Gott möchte immer, dass der Mensch mit ihm zusammenarbeitet. Deshalb muss er da was anderes machen. Weil dann ist er auf Gott angewiesen und nicht nach einem bestimmten System. Und so machen wir es, weil es immer schon so gemacht wurde. Das funktioniert nicht. Ich habe es gerade schon gesagt, einmal heißt es hier Rema-Wort. Im Deutschen ist es einfach mit Wort übersetzt worden, dieser griechische Ausdruck Rema. Und es meint das direkte, momentan gesprochene, lebendige Wort Gottes. Und das andere Wort ist Logos, das übersetzt worden ist, auch als Wort, und das ist das geschriebene Wort Gottes. Und das muss man auseinanderhalten. Die Bibel spricht durch das geschriebene Wort Gottes, durch das Logos zu uns. Und wenn es der Heilige Geist einen Vers, der dich direkt anspricht, lebendig macht, dann ist es ein Rema. Oder wenn er direkt durch den Geist zu dir spricht, dann ist es das Rema-Wort Gottes. Wenn du die Bibel ein bisschen studierst, das Neue Testament, dann heißt es oft von den Schriften. Und da bezieht es sich auf die Schriften des Alten Testamentes. Weil ein Neues Testament gab es ja noch nicht, als die Evangelien und die Apostelgeschichte und der Paulus seine Briefe und der Petrus seine Briefe geschrieben haben. Es gab noch kein Neues Testament. Die Schriften waren eben Mose, Propheten, Könige, Chronik, Sprüche und so weiter und so fort. Das waren die Schriften. Und da bezieht sich oft einmal das Neue Testament auf die Schriften. Aber in dem Sinn, eine Bibel, wie wir sie kennen, gab es zu der Zeit noch nicht. Wir haben irgendwann dann einmal herausgefunden, was nehmen wir damit hinein, und haben aus vielen verschiedenen Büchern ein Buch gemacht. Und die Bibel bedeutet ja das Buch. Und somit ist diese Bibel entstanden. Gut, Gott spricht zu Menschen und das ist dann Gottes Wort. Ja, wenn ich zu dir was sage, dann ist es das Wort vom Hans. Und wenn Gott zu jemandem was sagt, dann ist es das Wort Gottes. Und wenn Jesus zu jemandem was sagt, dann ist es das Wort von Jesus. Dass wir das einfach verstehen, aber nicht die Bibel schlechthin von A bis Z, jeder Buchstabe ist Gottes Wort. Da sind auch Aufzählungen drin, chronologische Aufzählungen, wie das damals war. Es sind auch Geschichtsberichte drin und die sind gut und die sind wichtig. Aber es ist nicht alles so ein direktes Reden. Aber der Geist Gottes kann es für dich zu einem direkten Reden machen. Das müssen wir einfach so sehen. Es ist ein lebendiges Buch und nicht ein theologisches Lehrbuch. Wenn du die Bibel theologisch angreifst, wirst du irgendwann Schiffbruch erleiden. Sie ist kein theologisches Buch. Darum lernen die Theologen auch sehr wenig von der Bibel, weil das funktioniert nicht so richtig. Darum lernen die ihre theologischen Bücher, und das geht dann richtig schön mit Intellekt und Verstand, und dann braucht man den Geist nicht dazu. Wenn du aber mit der Bibel arbeiten willst, dann brauchst du den Geist dazu, weil Geist und Geist macht die Sache lebendig. Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Ja, er hat nicht gesagt, meine Schafe lesen meine Stimme, sondern sie hören meine Stimme. Und sie folgen nicht einer anderen Stimme, weil sie die Stimme des Hirten kennen. Ja, was hatten denn die ersten Christen damals? Was hatten die für eine Bibel? Die konnten die meisten ja nicht einmal lesen. So gebildet waren wir damals noch nicht, vor 2000 Jahren. Da gab es halt ein paar Einzelne, die konnten schreiben und konnten lesen. Und manche konnten noch ein bisschen was. Aber was hatten die für eine Bibel? Ja, die hatten keine Bibel. Ja, dann hatten die doch auch kein Gotteswort, oder? Doch. Sie haben Gottes Wort gehört. Sie hatten nämlich den Geist empfangen, die ersten Christen. Und weil der Geist Gottes in ihnen, auf ihnen war, konnten sie Gottes Wort hören. Und das ist das Interessante. Und dann wurden sie von Gottes Wort, von Gottes Geist geführt. Sie wurden nicht vom Buchstaben geführt. Das waren nämlich die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben Mose und die Propheten auswendig lernen müssen und haben sie es auch gekonnt. Und sie waren vom Buchstaben geführt und sie waren hartherzig und was weiß ich und haben die Christen verfolgt und haben sie umgebracht. Aber sie hatten auch Mose, die Propheten und was weiß ich, was alles gelesen haben. Und trotzdem waren sie nicht geisterfüllt, nicht in der Liebe, nicht von Gottes Wort geleitet. Und das muss man einfach einmal so deutlich sagen, weil es gibt auch in modernen christlichen Kreisen viele Christen, die sind vom Buchstaben geleitet und nicht von Gott. Und das muss unweigerlich in eine Sackgasse führen. Wenn du von Gott oder von Jesus in seiner Herde bist, sein Schaf bist, seine Stimme kennst, ihn kennst, dann wirst du ihm folgen. Unweigerlich. Weil du Gottes Wort, weil du Jesu Worte, weil du Jesu Stimme kennst und verstehst und ihm glaubst und vertraust und du wirst ihm einfach folgen. Die damals hatten, habe ich gerade schon gesagt, keine Bibel. Sie hatten auch keinen Computer, der die Bibel zerlegen konnte, ganz genau, und alles rausfinden konnte. Sie hatten auch keine großartigen Lehrbücher. nichts. Aber sie hatten eben den Heiligen Geist empfangen. Und als sie den Heiligen Geist empfangen hatten, da ging die Post ab. Der Geist hat ihnen das Wort mitgeteilt und sie haben dem Wort Folge geleistet. Und der Heilige Geist hat das Wort bestätigt, das Rhema, direkte Wort Gottes, bestätigt mit Zeichen und Wundern und Heilungen. Heutzutage gibt es viele dicke Bibel unterm Arm immer dabei, weil sie meinen, gottgefällig zu sein damit. Und in Wirklichkeit leben sie das ja gar nicht, was da drin steht. Sie kennen bestimmte Bibelverse und sie sagen sie tausendmal rauf und runter, auf und ab, weil sie meinen, dann erfüllen die sich. Aber dann wäre Gott da wieder ein Automat, ein Diener des Buchstaben. Und das ist er einfach nicht. Denn Gott ist ein lebendiger Gott, ein Gottvater, ein Freund. Jesus hat gesagt, ich nenne euch jetzt Freunde. Und das hat mit Beziehung zu tun. Ja, ich sage nicht, dass biblische Aussagen zu bekennen verkehrt wäre. Es ist sogar gut, so bestimmte Dinge zu bekennen, aber es muss im Glauben geschehen und dann genügt es im Glauben, das ein paar Mal zu sagen und nicht tausendmal rauf und runter und ohne Glauben. Wenn du bekennst, dass du in Christus Jesus die Gerechtigkeit bist, eine neue Schöpfung bist, geheiligt bist und gesegnet bist, dann sind das gute Bekenntnisse. Und das hat auch Auswirkungen auf dein Leben, das gehört auch dazu, oder vor allem, wenn du bekennst mit deinem Mund, dass Jesus der Herr ist, ja, das Besseres kannst du ja nicht machen. Aber wenn du das bloß auswendig rauf und runter sagst und eigentlich keinen Glauben dahinter stellst, dann bist du halt auch bloß ein Plapperer. Und dieses Evangelium ist von modernen Schriftgelehrten kompliziert gemacht worden. Mit zu viel Buchstaben. Und noch eine Predigt und noch ein neues Buch und noch eine Botschaft und wieder noch was drauf. Ganz viel Gerede, ganz viel Geschreibe und ganz wenig Gott. Und das ist das, was mich sehr stört an der ganzen Sache. Und daran arbeiten wir. Wir müssen einfach wieder viel mehr Gott selbst erleben. Und nicht nur den Buchstaben, der dann die Leute in eine Frustsituation bringt, weil es steht ja so schön da, aber es ist nicht so. Gott ist es, der das Ding macht und nicht der Buchstabe. Sonst werden die Leute religiöse Vögel mit jeden Tag 5 Bibelsprüchen und Losung und was weiß ich, was es alles gibt, x Bücher, wo man jeden Tag lesen muss. Dann wird es hart und gesetzlich und Gott ist außen vor. Wir sollen nicht moderne Schriftgelehrte sein, sondern einfache Diener des Evangeliums. Und deshalb müssen wir Gott selbst und die Bibel wieder ins richtige Verhältnis zueinander bringen. Dann wird es funktionieren. Dann wird Freiheit entstehen. Jesus selber sagte, wenn der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und das ist, muss eine Freiheit sein. Es gibt so viele religiöse Menschen, eben wirklich mit der Bibel unterm Arm, die sind aber unter der Knechtschaft der Bibel. Das muss ich noch und das muss ich und lesen muss ich noch und was weiß ich, was ich noch alles tun muss. Was grundsätzlich ja nicht verkehrt ist, aber immer dieses Muss, dieser Druck, dieser Zwang, müssen tun wir gar nichts. Aber dürfen tun wir. Das ist der Unterschied. Der Petrus hat einmal ein bisschen indirekt den Paulus kritisiert, wenn man es jetzt einmal so sagen kann. Der Petrus hat geschrieben in seinem Brief, dass in den Briefen von Paulus manche Dinge schwer zu verstehen sind und dass Unwissende und Ungefestigte das verdrehen. Kannst selber nachlesen, 2. Petrus 3,15. Und wenn es wirklich so wäre, dass jedes einzelne Wort, jeder Buchstabe, jedes Ding genau Gottes Wort wäre, vom Buch her gesehen, dann hätte sich Gott selber kritisiert. Durch den Petrus hätte er sich, was er durch den Paulus geschrieben hat, kritisiert. Also müssen wir sehen, dass dieses, was der Paulus geschrieben hat, ein Brief war von Paulus an eine bestimmte gläubige Gemeinschaft. In Korinth, in Kolossä, in, keine Ahnung, Ephesus. Dahin hat der Paulus als Mensch, als Apostel einen Brief geschrieben, was momentan für die Leute dort gut war. Und er hat es mit Sicherheit inspiriert, geschrieben, von Gott inspiriert, weil Gott denen durch den Paulus was sagen wollte. Er hat aber manchmal auch seine persönliche Meinung hineingeschrieben. Und seinen Gruß und seine Verabschiedung und ja, wie man halt als Mensch einen Brief schreibt. Irgendwo, glaube ich, schreibt er mal, seht, mit meinen eigenen Händen habe ich jetzt noch geschrieben, so, man schaut die großen Buchstaben an, anscheinend hat er nicht so, war er nicht unbedingt der Schreiberling, er hat jemand anders gehabt, der ihm das mal geschrieben hat, könnte sein, ich weiß es nicht. Aber es muss nicht immer sein, dass das, was der Paulus vor 2000 Jahren an die geschrieben hat, dass das ein Gesetz ist für alle Ewigkeiten. Wie ich schon sagte, Gott ist individuell. Gott hat sich nicht auf die paar hundert Seiten, die in der Bibel drin sind, beschränkt. Und Gott kann heute durch irgendeinen anderen Diener auch einen Brief schreiben lassen an irgendeine Gemeinschaft, um denen mitzuteilen, was Gott jetzt, heute für die Gemeinde zu sagen hat. Gott redet auch heute noch direkt. Das müssen wir wissen. Und danach müssen wir uns wieder viel mehr ausstrecken, was Gott heute zu sagen hat. Das, was vor 2000 Jahren gesagt wurde, ist mit Sicherheit nicht verkehrt und richtig und gut. Und man kann sich viel davon rausziehen und man kann es lernen. Aber man muss schauen, was sagt Gott heute in dieser heutigen modernen Welt, in dieser modernen Zeit zu den Gemeinden oder zu einem persönlich. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich kann es heute nicht nachvollziehen, warum dass der Paulus damals den Frauen eigentlich so ja, fast schon minderwertig hingestellt hat und hat geschrieben, die Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, sie sollen sich unterordnen, wie das Gesetz sagt, also er bezieht sich da auf das Gesetz, ist mir fragwürdig. An einer anderen Stelle sagt er, es ist sogar schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden und wenn sie was wissen sollen, dann sollen sie zu Hause ihren Mann fragen. Ich weiß nicht, ob das in die moderne Zeit heute reinpasst. So läuft es doch momentan eigentlich mehr im muslimischen Bereich ab, dass die Frauen per Menschen zweiter Rangordnung oder was weiß ich sind. Irgendwo ist es ein bisschen komisch. Ja, und manchen Leuten passt aber das ganz gut und sie nutzen diese Schriftstellen, um die Frau zu Hause oder in der Gemeinde, du hältst Maul, weil der Paulus hat es ja schließlich gesagt. Es ist nicht ich sage ja, kann ja nichts dafür. Der Paulus sagt ja das. Gottes Wort sagt es. Ja, Gott sagt, Frau, du sollst Maul halten. So kann man es missbrauchen. Dass aber da ein paar Verse weiter steht, ihr Männer liebt eure Frauen, nicht bloß lieben, sondern sogar so, wie der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Schnell unter den Tisch, die Bibel. So kann man, in Anführungsstrichen, Gottes Wort missbrauchen. Und da müssen wir schauen, was sagt Gott wirklich heutzutage. Was ist seine Antwort in die Situation, in diese für heute? da merkt man, wenn man das liest, dass diese ersten Christen ja direkt aus dem jüdischen Kreisen, aus den Gesetzen des Mose herausgekommen sind und wahrscheinlich den Gesetzestexten noch nicht ganz entflohen sind, weil sich der Paulus da auch auf das Gesetz beruft. Und der Paulus war ja Pharisäer und war ja schon sehr gesetzlich. Und es dauert eine Zeit und manchmal auch eine längere Zeit, bis sich Menschen verändern. Es ist ja nicht so, wenn sich heute einer bekehrt, dass der am nächsten Tag total anders ist. Aber warum geht man davon aus, dass es beim Paulus so war? Seine Bekehrung war wirklich radikal. Aber trotzdem musste der gute Mann was lernen. Wir haben es ja gemerkt am Petrus, der musste auch was lernen. Und da war er schon einige Jahre lang gläubig und Christ und hat das Evangelium verkündet und ist einmal hineingetappt, als er dann mit den Heiden gegessen hat. Und dann haben sie ihn erwischt und dann hat er ganz schnell so getan, als ob er mit den Heiden überhaupt nicht, mit denen habe ich überhaupt nichts zu tun gehabt. Es war nämlich für so einen Juden nicht erlaubt, sich mit Heiden abzugeben. Und Gott musste diesen Petrus durch eine Vision, die er dreimal hintereinander bekommen hat, erst einmal klar machen, dass nicht bloß die Juden jetzt das auserwählte Volk sind, sondern dass auch die Heiden, die Nichtjuden, durch das Blut Jesu gerettet werden sollen. Und er hatte doch im Gebet diese Vision von dem Tuch, das aus dem Himmel gekommen ist, mit den unreinen Tieren. Und eine Stimme sagte, schlachte und iss. Und der Petrus, na, niemals will ich das tun. Steht doch im Gesetz, dass wir das nicht tun dürfen. Und Gott musste diesem Petrus, obwohl er schon einige Jahre Christ war, beibringen, dass das nicht mehr so ist, wie er meint. Dass erstens das Gesetz das nicht mehr der Maßstab ist und dass nicht bloß die Juden die Geretteten mehr sein sollen, sondern auch die anderen, diese Nichtjuden. Daraus sehen wir, dass Gott mit Menschen schrittweise vorwärts geht und Veränderung bringt. Und wer sagt, dass Gott damals aufgehört hat, als das alles fertig geschrieben war? Gott ist heute noch nicht fertig. Gott verändert sich immer noch mit der Situation, weil er die Menschen verändern muss. Er selber verändert sich natürlich nicht. Aber Gott muss oft einmal ein paar Augen zudrücken, weil die Menschen es einfach noch nicht kapiert haben. Er hat dann im Alten Testament sogar erlaubt, dass die Männer ihre Frauen einen Scheidebrief geben dürfen, also Ehe, Scheidung. Das heißt hier, wegen einer Herzenshärtigkeit durften sie, obwohl es ursprünglich von Gott nicht so geplant war. Gott hat 2, 3 Augen zugedrückt, bevor dass sich die 2 dort jetzt erschlagen und, oder was weiß ich was tun. Dann sollen sie sich lieber trennen. Aber es sollte eigentlich grundsätzlich nicht so sein. Und wenn Menschen in dieser Liebe leben, von der Jesus spricht im Neuen Testament von der Frucht des Geistes, wo die erste die Liebe genannt ist und beide gläubig sind und beide diese Frucht hervorbringen, dann ist mit Sicherheit das Thema Scheidung kein Thema. Dann braucht es auch keinen Scheidebrief, sondern da heißt es, das Banner über uns, über diesen Bund der Ehe ist Liebe und dabei bleibt es. Und der dritte im Bund ist Jesus Christus. Und eine dreifache Schnur heißt, es reißt nicht so schnell entzwei. Und so weiter und so fort. Aber wir sehen hier, die Gläubigen, die Gemeinde ist einem Veränderungs- und Wachstumsprozess unterworfen. Und Gott geht diesen Prozess mit, weil sonst müsste er sagen, ja, so wie ihr beieinander seid, da gebe ich auf, ihr kommt nie dahin, lassen wir es bleiben. Gott holt die Menschen dort ab, wo sie sind. Und wenn sich irgendein Schwerverbrecher im Knast bekehrt, dann holt Gott den dort ab, wo er ist und geht mit ihm einen Weg. Und wenn sich irgendein ganzer Braver bekehrt, dann holt Gott den dort ab und geht mit dem seinen Weg. Individuell. Und dann ist es notwendig, dass Gott individuell geht und nicht nach Buchstaben eines Buches, gesetzmäßig. Sondern mit einem geht er den Schritt, mit dem anderen geht er einen ganz anderen Schritt. Mit einem geht er jeden Tag einen Schritt und mit dem nächsten macht er jeden Monat einen Schritt. Weil der in seiner Situation einfach nicht schneller kann. Warum und weshalb auch immer. So ist es mit Gott eine lebendige Sache. Und der eine, der sucht Gott jeden Tag, was ist dran, wo gehen wir weiter, was ist. Und er kriegt es mit und er geht schneller vorwärts wie der andere, der Gott noch alle 4 Wochen sucht und sagt, ja, jetzt habe ich es endlich kapiert. Was ist jetzt für ein Schritt in meinem Leben dran? So ist es ganz unterschiedlich. Der Satan, der ist richtig gemein. Der Satan ist ein Wortverdreher. Das heißt, er verdreht diese biblischen Schriften. Und er hat es schon bei Jesus so gemacht, als er Jesus in der Wüste versucht hat. Und als ihm Jesus dann nicht gleich anbissen hat und Jesus gesagt hat, es steht aber so und so geschrieben, hat sich der Teufel gedacht, ja, ich bin ja schließlich schlau, jetzt nehme ich auch sowas, was geschrieben steht und sage ihm das. Und sagt er zu Jesus, wenn du schon Gottes Sohn bist, ja, dann wirf dich hinab, weil da sind sie auf der Zinne des Tempels gestanden und der Satan hat zu Jesus gesagt, ja, wenn du schon Gottes Sohn bist, wo du ja vorgibst, der zu sein, dann spring jetzt einfach da runter, weil in den Schriften geschrieben steht, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du dich nicht etwa an einen Stein stößt. Er hat die Schrift genommen und hat sie verdreht und wollte Jesus zu einer Dummheit verführen. Und diese paar Verführungskünste, die da geschrieben stehen, das sind so Muster, wie er es heute immer noch macht. Der Satan nimmt Schriftstellen, nicht das Rema-Wort Gottes, nicht das lebendige Wort Gottes, sondern ein paar Buchstaben, und er bringt dir das und sagt, mach doch, steht doch in der Bibel, steht doch, ist doch Gottes Wort. Und will Menschen zu einer Dummheit verführen. Und wenn sie dann die Dummheit gemacht haben, dann ist er happy. Dann ist die Dummheit passiert. Jesus aber, er gibt uns auch hier ein gutes Vorbild. Jesus hatte in der Situation aber das wirkliche Wort Gottes. Das Rema-Wort in der Situation. Und Jesus hat gesagt, wiederum steht geschrieben, man müsste heute sagen, du Teufel, es steht aber auch in der Bibel, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das war das, was Jesus vom Heiligen Geist empfangen hatte, wie er jetzt reagieren sollte. Jesus hatte Gottes Wort, der Satan hatte bloß Buchstaben aus den Schriften. Das ist das Geheimnis der ganzen Sache. Jesus reagierte mit dem lebendigen Wort Gottes. Und dann musste der Teufel ihn verlassen. Er hat praktisch die Versuchung probiert, aber er hat es nicht geschafft, Jesus zu Fall zu bringen. Und jeder Gläubige wird solche Versuchungen erleben. Und zwar immer wieder einmal. Und ich möchte fast sagen, jeder Gläubige wird das ein oder andere Mal auf diese Dummheiten reinfallen, bis es gelernt hat. Und es ist ein Lernprozess. Und der eine fällt vielleicht öfter rein und der andere vielleicht nicht so oft. Beim einen ist halt ein schwerwiegender Fehler, der tut weh. Der andere macht halt einen kleinen Fehler, ist vielleicht nicht so offensichtlich, aber es ist trotzdem ein Fehler. Und wir müssen wieder lernen, das Wort Gottes, die Stimme des guten Hirten zu hören und nicht nur den Buchstaben. Aber nicht falsch verstehen, ich betone es immer wieder, Gott spricht sehr oft durch die Bibel. Und in der Bibel stehen die Dinge geschrieben, die Jesus damals gelehrt hat. Und die sind mit Sicherheit gut und richtig. Aber der Teufel kann das verdrehen. Er kann das verdrehen und das sollte nicht sein. Das macht er eben einfach liebend gern. Gottes direktes Reden, ob es nun durch den Heiligen Geist kommt oder ob es durch die Schriftstelle kommt, die dich einfach umhaut, das muss den Hörer oder den Leser in seinem Inneren, in seinem Herzen erreichen. Das muss es im Herzen zischen, sage ich jetzt. Es muss ein inneres, ja, genau. So sagt Gott jetzt zu mir, das ist das Gotteswort. Und dann tust du dich auch viel leichter, dem Glauben zu schenken. Ja, es heißt einmal im Hebräerbrief, dass das gehörte Wort denen nichts genützt hat, weil es bei denen, die es hörten, es sich nicht mit dem Glauben verband. Wenn aber du Gottes Wort hörst, die Stimme des guten Hirten, was er dir zu sagen hat, und du setzt dein Glauben da hinein, verbindest es mit dem Glauben, dann ist es nützlich, dann bewirkt dieses Wort etwas. Dann ist es nicht Schall und Rauch, sondern wird genau das geschehen, was Gott in der Situation zu dir gesagt hat. Ich habe mal ein Beispiel gefunden aus dem Lukas-Evangelium. Da gab es doch einen Mann, der hieß Simeon. Und hier heißt es, in Jerusalem lebte der und heißt es, dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen. So, diesem Simeon hat Gott eine Zusage gemacht. Durch den Heiligen Geist, heißt es hier, hat er Zusage bekommen, dass er nicht sterben soll, bevor er den Christus, den Erlöser, sehen sollte. Das hat er nicht irgendwo gelesen. Er hatte Gottes Wort, das Reden Gottes, persönlich empfangen. Du Simeon, du wirst nicht sterben, bevor du nicht meinen Erlöser, den Christus, gesehen hast. Und das hat er geglaubt. Und auch so ist es geworden. Weil Gott sein Wort hält. Und wenn du von Gott eine Verheißung bekommen hast, eine Zusage heißt es hier, dann glaube sie, weil Gott Wort hält. Und der Geist, heißt es hier, hat diesen Simeon in den Tempel gebracht. Genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Wieder ein Schlüssel. Und du kannst nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, wenn du dich nach dem Buchstaben richtest, weil das sagt dir nämlich der Buchstabe nicht. Weil sonst müssten alle, die sich nach dem Buchstaben richten, plötzlich auf einem Ort zur gleichen Zeit sein. Aber Gott ist eben individuell und er hat den Simeon zur richtigen Zeit an den richtigen Ort hingeführt. Genau zu dem Zeitpunkt, als Josef und Maria mit dem kleinen Jesus in den Tempel gegangen sind, war er auch da. Und somit hat sich diese Zusage für den Simeon erfüllt. Man könnte sagen, warum, das war doch jetzt eigentlich nicht wichtig. Ob jetzt der den sieht oder nicht, so viele andere haben auch nicht gesehen. Aber dieser Simeon, heißt es hier, war gerecht und gottesfürchtig und er wusste anhand der Schriften, er hat die Schriften auch wieder gut, es wird ein Erlöser kommen. Und er wollte halt einfach diesen selber sehen. Er wollte sich nicht zufrieden geben mit dem, naja, der wird dann schon irgendwann kommen. Der Simeon wollte selber diesen Christus sehen. Und wahrscheinlich war er da ziemlich hartnäckig im Gebet. Und Gott hat ihm diese Zusage gemacht, dass er ihn doch sehen darf. Und Gott hat seine Zusage gehalten und hat ihn durch den Geist in den Tempel geführt, genau just zu dem Zeitpunkt, wo Jesus mit seinen Eltern im Tempel war. Und er hat sich gefreut und sagt, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, nach deinem Wort. So wie du mir zugesagt hast, so hast du das auch gehalten. Und ich finde diese eigentlich unbedeutende Stelle großartig. Wahrscheinlich war der Simeon da schon ein ziemlich alter Mann. Aber Gott hat Wort gehalten. Die Schriftgelehrten, die hat Jesus geschimpft, ja öfter mal. Aber er hat zu ihnen gesagt, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Doch dabei sind die Schriften doch das, die von mir zeugen. Und sie haben Jesus abgelehnt, haben die Schriften erforscht und haben nach, ja, wann kommt denn jetzt der Christus und wie kommt der Christus und was macht der Christus, alles haben sie erforscht. Und dann kam er und dann haben sie ihn abgelehnt und letztendlich sogar ans Kreuz nageln lassen. So verbohrt kann man sein, wenn man nicht das lebendige Wort Gottes hört, sondern nur den Buchstaben. Und sie meinten, wenn sie nur ganz viel die Schriften lesen und studieren und ganz viel wissen, dann kriegen wir das ewige Leben. Nein, durch die Schriften kriegen wir das ewige Leben nicht. Die einzige Chance ist, durch Jesus kann man ewiges Leben bekommen. Weil Jesus hat das Erlösungswerk getan. Und dann heißt es hier weiter, und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner, sie haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Sie haben das gehört und haben das getan. Sie haben sich taufen lassen vom Johannes, den Täufer, und haben damit Gott Recht gegeben. Gott, jawohl, du hast recht, das ist prima, das machen wir auch, das ist eine ganz gute Idee. Ich kann mich taufen lassen, ich werde von meinen Sünden gereinigt. Etwas Besseres kann mir nicht passieren. Und die Schriftgelehrten, genau das Gegenteil. Nein, so doch nicht. Schaut doch den Johannes an, wie der schon ausschaut. Und überhaupt ist der nicht schriftgelehrt. Ja, woher hätte denn der das? Der ist ein armer Hund. Der gehört doch gar nicht zu uns. Und ein Priester ist er auch nicht. Na und? Aber er hatte Gottes Auftrag. Und er hatte Gottes Auftrag erfüllt und darin war er gesegnet. Und mehr braucht es nicht. Im Vers drauf heißt es, und die Pharisäer und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Der Ratschluss Gottes war, dass sich die Juden dort taufen lassen, im Jordan vom Johannes. Und weil sie so schlau waren, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, und das für einen Blödsinn hingestellt haben, haben sie Gottes Ratschluss für sich selbst wirkungslos gemacht. Und sie wurden nicht von ihren Sünden gereinigt. Also sie haben bloß immer gemeint, weil es Schriftgelehrte sind und Priester und was weiß ich alles sind. Deshalb hat Gott für sie was Besonderes und deshalb werden sie gerechtfertigt. Nein, durch ihre eigene Torheit machten sie Gottes Plan für sich selber zunichte. So was schreibt der Paulus auch den Korinthern. Er schreibt hier im 2. Korinther 3,6, er hat uns auch tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes. Und dann sagt er, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Buchstabe tötet den Geist ab. Weil für Buchstabe, dem gelangt der Verstand. Der Verstand kann mit dem Buchstaben gut zusammenarbeiten. Aber mit dem Geist hat er Probleme, der Verstand. Weil der Verstand müsste sich dann nämlich irgendwo unterordnen unter den Geist. Und das will er nicht, vor allem wenn der Verstand recht intellektuell und intelligent ist, dann tut sich der Verstand ein bisschen hart, dem Geist sich unterzuordnen. Mit dem Buchstaben harmoniert er. Aber das funktioniert nicht. Wir haben einen neuen Bund, und das ist der Bund, der über die Schiene des Geistes funktioniert. Das, was Gott durch den Geist wirkt und tut und sagt, ist unser Maßstab, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Und der Satan nutzt den Buchstaben sehr gerne. Der Paulus schreibt in manchen Briefen, und da teilt er einfach mit, und das ist ja auch legitim und nicht verkehrt, wie es ihm manchmal auch schlecht gegangen hat. Wie er schon verfolgt worden ist, wo er Schriftbruch gelitten hat und was immer schon alles passiert ist. Steht drin, weil er es denen mitgeteilt hat. Aber das ist jetzt eine Mitteilung von Paulus an die, und es ist nicht Gottes Wort. Ja, weil wir haben gute Verheißungen. Wir haben nicht die Verheißung, aha, und Paulus hat schlecht gegangen, jetzt geht es den Christen allen auch schlecht, weil er steht ja schließlich da drin. Diese Verheißung haben wir nicht. Dass es Zeiten gibt, wo wir attackiert werden, ja, das ist normal, das gibt's. Aber es ist nicht unsere Verheißung. Und der Satan, wir wissen es ja, ist recht gemein und recht listig. Und er benutzt ganz gerne solche Berichte des Paulus, wie er Schwierigkeiten hatte, wie er verfolgt wurde, um den Christen einzureden, ja, das muss ja schließlich so sein. Ja, wenn der schon, mein Gott, dann muss es dir noch schlechter gehen. Letztendlich sagt der Teufel den Christen, das ist Gottes Wille für dich. Und wenn du diesen Köder frisst, dann hast du eigentlich verspielt. Dann glaubst du nämlich, dass das Gottes Wille ist. Und dieser Glaube macht deinen Glauben an die guten, wunderbaren Verheißungen Gottes letztendlich kaputt. So hundsgemein ist der Teufel. Und so benutzt der Teufel die Bibel, um Menschen den Glauben kaputt zu machen. Eigentlich soll es umgekehrt sein. Die Bibel soll den Glauben aufbauen und er soll den Glauben erzeugen. Und er dreht es um und macht ihn kaputt. Und macht den Glauben an Kranken sein, krank sein, schlecht gehen, Verfolgung und oh, was weiß ich alles. Aber das sind nicht unsere Verheißungen. Unsere Verheißungen sind zum Beispiel, dass wir mit dem Segen Abrahams gesegnet sind mit Christus Jesus. Und bei Abraham heißt es, dass er der Erbe der Welt sei. Also sind wir Miterben und somit auch Erben der Welt. So viele Christen glauben an das, dass der Antichrist kommt. Und sie warten auf den Antichristen. Na, auf den warte ich nicht. Ich warte nicht auf den Antichristen. Ich warte, dass Jesus wiederkommt. Das ist eine Verheißung für uns. Das Reich Gottes muss kommen. Der Engel hat gesagt, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, genauso wird er wiederkommen. Das soll unsere Erwartung sein, dass Jesus wiederkommt als König der Könige, als Herr der Herren und diese Erde eingenommen hat und herrscht und dass Frieden ist und dass Segen ist über den ganzen Erdkreis. Das ist unsere Erwartung. Und dass der Satan und alle seine Helfershelfer von dieser Erde hinausgeworfen werden, hinabgeworfen in den feurigen See, in dieses tiefe Tal der Hölle, nenne ich es jetzt mal einfach, und dass auf dieser Erde wieder Jesus uneingeschränkt König und Herr ist und wir mit ihm diese Erde bevölkern und das alles wieder im Lot ist, weil es heißt, dass Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge kommen werden. Auf das warten wir und nicht auf den Antichristen. Und da machen sich manche einen Kopf, wann der und wie der und wo der kommt, ob der jetzt aus Europa kommt. Hat es einmal ein Buch gegeben, kommt der Antichrist aus Europa? Fragezeichen. Naja, ich will ja nicht schimpfen. Dann meinen manche, ja, wenn wir krank sind und arm sind, dann sind wir besonders demütig und es gefällt ja dann schließlich Gott. Gift gefressen, wer sowas geglaubt hat. Der hat Gift gefressen. Satans Wort ist Gift, Gottes Wort ist Heilung. Oder auch heutzutage, wenn irgendwo Christen oder sogar Leiter von christlichen Gemeinden in mancherlei Versuchung gekommen sind und vielleicht versagt haben, dann spielt der Teufel das hoch und es wird gleich, hast du schon gehört, der hat aber, oh, der Pastor, oh, der und der. Und der Teufel schlachtet das aus bis zum geht nicht mehr und dann meinen sie, ja, mal wenn der schon, ach, dann haben wir überhaupt keine Chance. Und ja, wenn der schon so krank wird und so weiter und so fort. Diese Negativbeispiele werden einfach ausgeschlachtet. Und es schafft Angst, Verwirrung, Unglaube, Zweifel, Sorge und so weiter und so fort. Lass es nicht zu, dass du so versucht wirst. Oder dass darauf einfällt, versucht wirst mit Sicherheit, dass dem anbeißt. Friss nicht den Köder, den dir der Satan hinwirft, sondern nimm Gottes Verheißungen, nimm Gottes Wort und die guten Dinge sollst du glauben, was Gott dir zugesagt hat oder allgemein den Glaubenden zugesagt ist anhand der Schriften. Weil ich leugne ja nicht, dass es Schwierigkeiten oder in manchen Ländern sogar Verfolgungen gibt. Das wissen wir. Und wir erleben es auch immer mal wieder, dass Schwierigkeiten auftauchen. Aber das heißt ja nicht, dass es Gottes Plan und Gottes Wille ist oder dass Gott es initiiert hat oder angeschafft hat und so ungefähr, dass Gott Satan als seinen Kompagnon hat und wenn er seine Christen da ein bisschen ärgern will, dann schickt er den Satan los. Nein. Der Satan, der geht von selber umher und brüllt wie ein Löwe. Aber wir sollen zurückbrüllen. Recht klar und deutlich, was wirklich geschrieben steht und was Gott sagt und wer Chef ist im Laden. Gott gab uns gute Verheißungen. Gott hat uns erlöst durch das Blut Jesu. Gott hat uns wieder eingesetzt zu Erben, zu Miterben, in Autorität, um im Leben zu herrschen durch Jesus Christus. So sieht die Sache aus. Gottes direktes Wort, das Rema-Wort, das ist es, wo der Psalmist sagt in Psalm 119, 105, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Eine Leuchte, du gehst in der Nacht spazieren und du hast eine Taschenlampe dabei. Ja, damals hat man ja noch keine Taschenlampe gehabt, sondern eine Laterne oder eine Kerze oder was weiß ich, was die damals, oder eine Fackel. Und das Ding leuchtet nicht recht weit. Aber er sagt, so ist Gottes Wort. Wie eine Taschenlampe, wie eine Fackel. Wenn ich in der Finsternis gehe, dann sehe ich, wo ich hinsteige. Und so soll uns Gottes Wort sein. Was ist der nächste Schritt? Wo gehe ich lang? Wo soll ich hin? Wo soll ich nicht hin? So soll uns Gottes Wort begleiten, ein Licht sein für unseren Weg. Schritt für Schritt, Stück für Stück. Und Gott führt uns durch sein Wort. Und er sagt, wo es lang geht und was falsch ist. Und wie wir dorthin kommen, wo die Segnungen sind. Ja, Psalm 23. Er führt uns zu stillen Wassern, zu grünen Auen und so weiter und so fort. Wie? Durch sein Wort. Und so viele zerlegen die Bibel wissenschaftlich und theologisch bis auf den letzten Punkt und bis auf den letzten Funken Glauben, dass der auch noch kaputt gemacht ist. Andere befolgen die Bibel ganz extrem religiös und fanatisch und ganz gesetzlich und sind total weltfremd geworden. Und wenn dann jemand nicht so lebt wie sie, der ist ja dann schon ganz unten durch. Ja, und der wird dann noch unter Druck gesetzt, weil er nicht so lebt. Manche meinen, ja, man muss nur so leben wie vor 2000 Jahren, weil ja schließlich in der Bibel so drin steht. Dann reibt man halt wieder auf dem Esel und nicht, fahren wir nicht mit dem Mercedes. Aber das funktioniert halt einfach nicht. Und wenn heute jemand hier ist, der meint, er muss wieder am Esel reiten und alles Moderne verkaufen, dann ist er mit Sicherheit weltfremd, oder? Ob da so viele dann zum Glauben kommen wollen, es ist nochmal dahingestellt. Aber der Geist Gottes kennt die heutige moderne Zeit. Und wenn Jesus heute auf Erden wäre als Mensch, dann würde er wahrscheinlich auch mit dem Auto fahren. Vielleicht hätte er auch bloß einen Leihwagen, weil er nicht immer selber eins brauchen hat. Könnte auch sein. Aber Jesus lebte damals mit den Gegebenheiten, wie sie damals waren und nicht so wie der Abraham vor, was weiß ich, vielen Jahren vorher. Und so würde er heute so leben, wie wir heute leben. Und wenn er heute in Afrika leben würde, im Busch, dann würde er so leben, wie man dort lebt. Und wenn er hier bei uns leben würde, dann würde er so leben, wie man hier lebt. Und wenn er in Amerika leben würde, dann würde er so leben wie die Amerikaner. Und dann passt's. Alles andere um den Brei herum. Aber Gott ist heute und hier und jetzt und nicht irgendwo gestern oder vielleicht vorgestern oder sonst irgendwo. Heute, und Gott kennt die moderne Zeit besser wie wir. Und er weiß, wie er uns in dieser modernen Zeit zu führen hat. Was Gott durch Jesus oder auch durch den Petrus, durch den Paulus vor 2000 Jahren getan hat, ist super und es ist toll. Die ganzen Wunder, die wir lesen können in den Evangelien, in der Apostelgeschichte und so weiter. Hervorragend. Und man kann sich da was rausziehen. Aber es nützt uns nichts, wenn der Blinde damals geheilt worden ist und der Blinde heute nicht geheilt wird. Das nützt dem heute nichts. Wenn er aus der Situation, die er liest, einen Glauben entwickeln kann, dass er selber geheilt werden kann, dann okay. Aber ansonsten nützt es ja nichts. Weil wenn man das umdrehen würde, dann wäre es genau so, wie wenn Jesus zum blinden Bartimäus gesagt hätte, du Bartimäus, jawohl, ich heile dich, aber erst in 2000 Jahren. Dann hätte Bartimäus auch gedacht, da lebe ich ja nicht mehr. Da habe ich nichts davon. Also ist Gott immer jetzt. Und wenn heute jemand krank ist, dann braucht er heute die Heilung. Und wenn damals jemand krank war, dann hat er es damals gebraucht. Und wenn Gott damals gesprochen hat und es ist geworden, so muss Gott heute wieder sprechen, damit was wird. Und nicht das Aufgeschriebene von damals für heute. Die Bibel sagt, im Hebräerbrief, Jesus Christus ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und das ist ein Geheimnis. Er ist heute noch der gleiche wie vor 2000 Jahren. Und er tut heute noch dasselbe wie vor 2000 Jahren. Mit dem einen Unterschied, damals war er persönlich als Mensch in einem Körper anwesend. Und nachdem er in den Himmel aufgefahren ist und der Heilige Geist ausgegossen wurde, ist er anders anwesend. In Form des Geistes ist er anwesend. Und das ist der einzige Unterschied. An sich ist er dasselbe, aber seine Form ist eine andere. Damals hatten sie Jesus am Rockzipfel berührt, am Saum des Kleides, heißt es, und es ist geheilt worden, weil Kraft von ihm ausgegangen ist. Das kannst du heute nicht, weil Jesus nicht persönlich da ist und kein Rockzipfel da ist zum Berühren. Wenn du heute Jesus berühren willst, dann musst du ihn im Geist berühren können. Oder du berührst einen, der von Gott gesandt ist, ein Apostel, ein Gesandter Gottes, der so stark gesalbt ist, und du berührst den und holst es von dem. Das ist dann, der ist nämlich dann persönlich anwesend als Gesalbter. So wie Jesus damals persönlich anwesend war, gesalbt mit dem Heiligen Geist, so gibt es auch heute Männer und Frauen, die eben eine besondere Salbung des Geistes haben. Und wenn du es im Glauben berührst, kannst du dir diese Kraft aus dem Rockzipfel saugen, sage ich jetzt einmal. Hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist so. Allerdings ist nicht immer zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwo ein Gesalbter in deiner Gegenwart. Also ist es eher sinnvoll, du streckst dich nach dem Jesus im Geist aus. Denn der ist immer verfügbar. Und das ist etwas, das wir erst einmal kapieren und lernen müssen und tun müssen, um Jesus, so wie wir ihn heute kennen können, berühren. Oder das Wort, das lebendige Wort von ihm persönlich abholen können. Nimm die Berichte der Bibel und projiziere sie in diese heutige Zeit. Lass sie nicht so stehen, wie sie damals waren, sondern was bedeutet das heute für dich und für mich? Das ist wichtig. Dann wirst du das Lebendige wieder empfangen und dann wird es auch wieder funktionieren mit Zeichen, Wundern und Heilungen und Segnungen und Rettungen aus manchen komischen, schwierigen Situationen, damit die Bibel nicht für dich ein Geschichtsbuch ist oder vielleicht sogar ein frustrierendes Buch ist ja für manche. Ja, die hatten es schön damals, da ist noch was gegangen, aber wir heute, wir haben ja das nicht. Stimmt nicht. Gott sagt schon im Jesaja, dass sein Wort, das aus seinem Mund hervorgeht, nicht zu ihm leer zurückkehrt, sondern es wird das bewirken, was Gott gefällt, und es wird ausführen, wozu er es gesandt hat. Jesaja 55, 11. Und wenn du Gottes Wort empfangen hast und du weißt, es ist Gottes Wort und es war nicht der Wortverdreher, der dir irgendwas anderes unterjubeln wollte, dann erzeugt dieses Wort, weil es Geist ist, Glauben in dir. Und dann verbindet es sich mit dem Glauben. Und dann weißt du, dass du Gott gehört hast. Und dann ist es für dich eigentlich von innen heraus hundertprozentig und klar. Auch wenn der Verstand vielleicht manchmal anfängt zu zweifeln und dass den Verstand immer ein bisschen hin und her weht, so wie ein Fähnchen im Wind. Mit dem musst du rechnen, weil der Satan möchte dieses Wort wieder rauben. Er möchte es ersticken, er möchte es ausreißen. Aber halt du dieses Wort, das Gott wirklich zu dir geredet hat, für deine Situation, halt es fest. Und das Wort wird seine Sache ausführen und du wirst es erleben, wie es zustande kommt, wie zum Beispiel eben bei dem Simeon. Gott steht zu seinem Wort. Und von diesem Rema-Wort müssen wir wieder lernen, viel mehr zu hören und zu empfangen. Und du kannst ihn bitten, den Heiligen Geist, dass er dir hilft, deine geistlichen Ohren aufzutun, um Gottes Reden zu hören. Aber prüfe, was du hörst. Das ist die einzige Einschränkung und vielleicht die größte Schwierigkeit der ganzen Sache. Denn der Satan verstellt sich oft als Heiliger Geist und redet Blödsinn. Recht schön und fein verpackt. Aber sei immer ein bisschen, wie soll ich sagen, prüfe dich immer wieder auch selber, was ist die Motivation hinter der ganzen Sache. Dann kannst du schon vieles ausschließen, was nicht von Gott ist. Oder diese Liebesprüfung, wie ich sie immer sage, wenn ich dieses und jenes so tue, bringe ich da irgendjemand zu Schaden? Wird da irgendjemand in Verruf gebracht? Was kommt dabei raus? Und wenn da was rauskommt, was nicht in der Liebe ist, dann kannst du schon mal davon ausgehen, es ist nicht von Gott. Und wenn Druck dahinter ist, du musst es aber gleich machen, ist in der Regel nicht von Gott. Aber es ist ein Lernprozess. Wie gesagt, es ist viel leichter, ein Buch zu nehmen und zu lesen über den Verstand, als wie vom Geist her von Gott zu hören. Aber effektiver und wichtiger ist, dass wir vom Geist her hören, was Gott jetzt für diese Sache zu sagen hat. Okay, da höre ich jetzt einmal auf.